Ich weiß nicht, wer von euch gestern Abend so einen Jahresrückblick gemacht hat. Dürfte ich mal kurz Handzeichen sehen? Wer hat so Jahresrückschau gemacht? Okay, ein paar Leute. Für die, die es nicht gemacht haben, habt ihr gleich noch ein bisschen die Möglichkeit. Also es gibt ja diese Tradition, dass man so zurückschaut, was war in diesem Jahr, was waren so die Highlights, was war richtig gut, was war vielleicht nicht so gut. Und ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr euch nochmal kurz Zeit nehmt, kurz überlegt, was war eigentlich mein Highlight 2013? Was war das, wo ich sage, das war der Moment, das hat mich echt mit am glücklichsten gemacht, 2013. Was war dieser Moment? Überlegt das mal ganz kurz. Das müsste reichen. Und nein, ihr bekommt noch ein bisschen mehr. Überlegt mal kurz, was war dieser glücklichste Moment 2013? Und wenn ihr ihn habt, jeder hat einen glücklichsten Moment 2013, dann besprecht das einmal mit eurem Vorder- oder Hintermann, weil den Nachbarn, den kennt ihr wahrscheinlich eh zu gut. Unterhaltet euch nur ganz kurz drüber, was war mein Highlight 2013? Ihr habt dazu jetzt 3 Minuten. Freut mich. Es freut mich, dass ihr so viele glückliche Momente letztes Jahr gehabt zu haben scheint. Das ist schön. Und es wäre eigentlich doch schade, wenn das bloß euer direkter Nachbar erfahren würde. Deswegen, wer sagt, wer würde kurz mal sich bereit erklären zu sagen, das war mein Highlight 2013? Nicht alle gleichzeitig, bitte. Da hinten. Dein Highlight, Marlies?
Ich wollte heute Abend sowieso Zeugnis geben. Ich weiß nicht, ob es Zeugnisgebungsteil
ist. Zeugnis gibt es noch. Nur so in einem Satz. Was war dein Highlight?
Ich habe eine neue Chefin und die hat sich herausgestellt als sehr freundlich.
Super. Schön. Noch Highlights? Noch Highlights? Ihr hattet doch gerade alle welche. Ja. Markus, ein Highlight von dir?
Ja, ich lebe noch. Das war im April mein Highlight überhaupt gewesen, weil eben halt nach dem Zuckerschock, als man bei mir die Diabetes festgestellt hatte, dass ich das überlebt habe.
Jawohl, vielen Dank. Ben, was war dein Highlight?
Also das Highlight war erst vor kurzem geboren, am 20.12. meine Tochter Valletta.
Yeah. Vielen Dank. Das ist komisch. Ich habe mich gerade mit Ben über unsere Highlights unterhalten und irgendwie hatten wir relativ ähnliche. Bei mir war es auch, würde ich sagen, die Geburt, die wir dieses Jahr erleben durften, das war schon ziemlich stark. Highlights, was sind so glückliche Momente? Asaf, der Sänger und Liederschreiber am Tempel Davids, der hat auch so eine Bilanz gemacht. Sowas, was ihr gerade überlegt habt, so, was war eigentlich richtig, richtig gut oder was sind so meine glücklichsten Momente? Der macht auch so eine Art Bilanz und seine Bilanz, es ist die Jahreslosung, dieser Vers, der so über 2014 wie so eine Überschrift stehen soll. Dieser Vers heißt, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Gott nahe sein, das ist mein Glück. Und das klingt irgendwie relativ fromm, also finde ich so. Und das klingt auch als so wie eine relativ richtige Antwort für einen Gottesdienst. So. Was ist so dein glücklicher Moment? Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Richtige Antwort, 100 Punkte. Asaf, der war nicht immer so. Dieser Vers, das ist der letzte Vers in diesem ganz bekannten Psalm 73. Und man kann diesen Vers, man kann das irgendwie so oberflächlich verstehen, ja, Gott irgendwie nahe zu sein, das ist irgendwie gut. Aber man kann diesen Vers nicht richtig in seiner Tiefe verstehen, wenn man nicht die Geschichte drumherum kennt, wenn man nicht sieht, was hat eigentlich zu diesem Vers geführt, dass er dieses Statement macht. Und deswegen möchte ich uns heute Abend hier diesen ganzen Psalm vorlesen. Psalm 73, ein Psalm Asafs. Lauter Güte ist Gott für Israel, für alle Menschen mit reinem Herzen. Das ist seine Überschrift. Er sagt, das ist mein Lebensmotto, so verstehe ich eigentlich das Leben. Gott ist für die Menschen mit reinem Herzen. Und dann sagt er weiter, ich aber, fast wären meine Füße gestrauchelt, beinahe wäre ich gefallen. Denn ich habe mich über die Prahler ereifert, als ich sah, dass es diesen Frevlern so gut ging. Sie leiden ja keine Qualen, ihr Leib ist gesund und wohlgenährt. Sie kennen nicht die Mühsal der Sterblichen, sind nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsschmuck, wie ein Gewand umhüllt sie Gewalttat. Sie sehen kaum aus den Augen vor Fett. Das ist jetzt ein rätselhaftes Kompliment in unserer heutigen Zeit. Sie sehen kaum aus den Augen vor Fett, ihr Herz läuft über von bösen Plänen. Sie höhnen und was sie sagen ist schlecht, sie sind falsch und reden von oben herab. Sie reißen ihr Maul bis zum Himmel auf und lassen auf Erden ihre Zunge freien Lauf. Darum wendet sich das Volk ihnen zu und schlürft ihre Worte in vollen Zügen. Sie sagen, wie sollte Gott das merken? Wie kann der Höchste das wissen? Wahrhaftig, genau so sind die Frevler. Immer im Glück häufen sie Reichtum auf Reichtum. Also hielt ich umsonst mein Herz rein und wusch meine Hände in Unschuld? Und doch war ich alle Tage geplagt und wurde jeden Morgen gezüchtigt? Hätte ich gesagt, ich will reden wie sie, dann hätte ich an deinen Kindern Verrat geübt. Da sann ich nach, um das zu begreifen. Es war eine Qual für mich. Bis ich dann eintrat ins Heiligtum Gottes und begriff, wie sie enden. Ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund, du stürzt sie in Täuschung und Trug. Sie werden plötzlich zunichte, werden dahingerafft und nehmen ein schreckliches Ende, wie ein Traum, der beim Erwachen verblasst, dessen Bild man vergisst, wenn man aufsteht. Mein Herz war verbittert, mir bohrte der Schmerz in den Nieren, ich war töricht und ohne Verstand. Ich war wie ein Stück Vieh vor dir. Ich aber bleibe immer bei dir, denn du hältst mich an meiner Rechten. Du leitest mich nach deinem Ratschluss und nimmst mich am Ende auf in Herrlichkeit. Was habe ich im Himmel außer dir? Neben dir erfreut mich nichts auf der Erde. Auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten, Gott ist der Fels meines Herzens und mein Anteil auf ewig. Ja, wer dir fern ist, der geht zugrunde. Du vernichtest alle, die dich treulos verlassen. Ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich setze auf Gott, den Herrn, mein Vertrauen. Ich will alle deine Taten verkünden. Das ist Psalm 73. Dieser Psalm, der beginnt mit dieser Überschrift, die dieses Verständnis von Asaf, was eigentlich so logisch klingt, zum Ausdruck bringt. Dass Gott allen den Menschen gütig ist, die ein reines Herz haben. Das ist so seine Grundannahme. Wer ein reines Herz hat, wer sich zu Gott hält, dem ist Gott gnädig und dem sollte es in Konsequenz, logische Schlussfolgerung, dann eigentlich auch gut gehen. Aber als er dann sein Leben anschaut und als er die Leute um sich herum anschaut, dann merkt er, er kann dieses Gedankengebäude nicht aufrechterhalten. Das funktioniert nicht. Er merkt, so läuft es nicht in dieser Welt. Er macht diese Erfahrung, ich glaube, die hat jeder von uns auch schon gemacht. Die skrupellos sind, die Ellenbogen ausfahren, die machen, auf was sie irgendwie gerade Lust haben, denen es eigentlich schlecht gehen müsste nach dieser Theorie. Denen geht es nicht schlecht, denen geht es gut. Denen geht es richtig gut. Die werden reich, die werden berühmt, werden anerkannt. Und das wird für Asaf eine richtig schwere Herausforderung, damit umzugehen. Er schreibt selber, er ist fast daran kaputt gegangen. Und er fragt sich, was habe ich eigentlich davon, dass ich mich immer zu Gott gehalten habe? Bringt das was? War das nicht doch irgendwie umsonst? Der Ehrliche scheint doch echt der Dumme zu sein. Bei mir läuft es nicht gut. Ich habe Sorgen, ich habe Schwierigkeiten. Jeder Tag ist anstrengend. Was bringt das eigentlich alles hier, was wir hier tun? Und Asaf, der versucht es irgendwie mit dem Verstand zu verstehen, aber es gelingt ihm nicht. Er kommt da irgendwie nicht weiter, weil es macht auch keinen Sinn. Und er ist kurz davor, er ist kurz davor, sozusagen im Glauben das Handtuch zu werfen und sagen, ich lasse das alles sein. Er ist kurz davor aufzugeben. Und dann kommt diese Wende in diesem Psalm. Und diese Wende, die kommt nicht, weil ihm plötzlich doch noch eine logische Erklärung eingefallen ist. Sondern die Wende ist in Vers 17, da heißt es, er sagt, es war eine Qual für mich. Ich habe gelitten wie ein Hund, bis ich dann eintrat ins Heiligtum Gottes und begriff, wie sie enden. Asaf, der kommt ins Heiligtum Gottes. Vermutlich hat er seinen Dienst an der Bundeslade getan, hat dort gesungen. Er ist Gott ganz nahe gekommen und auf einmal geht ihm so ein Licht auf. Und dann merkt er, das, was ich den anderen geneidet habe, darum geht es letzten Endes doch gar nicht. Das ist doch gar nicht so entscheidend. Er schaut auf das Ende und er erkennt, was wirklich Glück ist. Ist ja oft so, wenn wir sagen, boah, da hab ich Glück gehabt, dann meinen wir damit was überraschenderweise am Ende doch irgendwie gut ausgegangen ist, obwohl man es vielleicht nicht so erwarten konnte. Wenn wir sagen Glück gehabt, das ist immer die Betrachtungsweise vom Ende her. Und Asaf macht in der Gegenwart Gottes, macht er diese Entdeckung, dass das echte Glück nicht das ist, was einmal so auf die Schnelle einfällt. Erfolg, Gesundheit, Gehaltserhöhung, tolle Job, die Wünsche, die alle in Erfüllung gegangen sind und so weiter. Er sagt, nee, Gott nahe sein, das ist mein Glück. Das ist echtes Glück, was Besseres gibt's nicht. In der Gegenwart Gottes, im Heiligtum, da wird seine Perspektive gerade gerückt. Vorher, da hat er diesen riesen Fehler gemacht, ich behaupte mal, die meisten von uns, oder zumindest ich, immer wieder machen. Was er gemacht hat, ist, er hat sich mit anderen verglichen. Und das tut nie gut. Er hat sich mit anderen Menschen verglichen, er hat gesehen, was sie haben und was er nicht hat. Er hat ihren Erfolg gesehen, ihre Anerkennung, ihren Reichtum und hat dabei völlig aus dem Blick verloren, was Gott ihm eigentlich alles geschenkt hat. Beim Schauen auf die anderen hat der Neid angefangen, ihn von innen her aufzufressen. Ich muss sagen, ich kenne das total. Dieses Gefühl, neidisch auf andere zu sein. Immer wieder kommt es mal bei mir durch, dass ich neidisch bin. Manchmal auf so ganz banale Dinge wie das Auto von jemand anderem. Wenn ich das große Auto von meinem Nachbarn sehe und unser kleineres daneben und dann denke, will ich auch. Und das ist vielleicht nicht die ganz böse Stufe vom Neid, dass ich dem Nachbarn das missgönne, der soll das ruhig fahren, aber ich will wenigstens auch ein mindestens genauso großes vorm Haus stehen haben. Und ich will ja nicht schlechter dastehen. Und dann merke ich, wenn ich in so einer Schiene drin bin, wie meine Gedanken anfangen, darum zu kreisen, wie ich anfange zu überlegen, könnten wir uns vielleicht sowas auch irgendwie leisten und dann bei Autoscout gucke und mich wahnsinnig damit beschäftige. Wer von euch kennt das? Es melden sich fast nur Männer. Ich hätte vielleicht, wenn ich vielleicht ein Klamottenbeispiel gebracht hätte oder so, dann hätten sie vielleicht auch, wäre das ein bisschen geschlechterübergreifend gewesen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn ich in so einer Spirale drin bin, was mich da rausholt, ist, wenn ich eine andere Perspektive einnehme. Eine, die eine göttliche Perspektive, die mir sagt, Daniel, du siehst überhaupt nicht, was ich dir alles geschenkt habe. Dass du überhaupt ein Auto hast, damit gehörst du zu den 8% der reichsten Menschen dieser Erde. Ich habe dir das geschenkt. Du hast es nicht verdient. Das ist reines Geschenk. Hör auf, dich zu vergleichen. Schau lieber nach den Dingen, die schlussendlich und ewig zählen. Was mich aus solchen Sachen rausholt, ist, wenn ich in Gottes Gegenwart komme, seine Perspektive einnehme und mir von ihm die wichtigen Dinge zeigen lasse. Die Dinge, die es wert sind, dass ich meine Energie und meine Gedanken darauf fokussieren. Zum Beispiel mit Gott sein Reich bauen, Menschen zu dienen, sie zu lieben, ihnen Salz, ihnen Licht sein. Wenn ich das in den Blick nehme, dann verblassen diese anderen Dinge ganz, ganz schnell. Bei Asaf ist es so, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, er kommt auch am Ende, kommt er nicht aus dem Vergleichen so richtig raus. Was ihn am Ende so besänftigt, ist wieder ein Vergleich. Und zwar, er sagt, naja, immerhin am Ende werden die anderen doch vernichtet werden. Das beruhigt mich jetzt doch. Das ist so ein bisschen, er kommt aus dem Vergleichen und sich in Beziehung zu den anderen stellen, kommt er nicht ganz raus. Das ist nicht gerade der schönste Charakterzug. Und ich glaube, es ist auch kein, zumindest kein neutestamentlich biblischer. Da sagt Gott nämlich, dass er will, dass alle gerettet werden und dass er sich nicht freut, wenn Sünder umkommen. Asaf, der kommt nicht so ganz aus dem Vergleichen raus. Und ich dachte in der Vorbereitung, was für ein Potenzial könnte freigesetzt werden, wenn wir uns in diesem Jahr mal nicht vergleichen würden mit anderen, die mehr haben, mehr können, besser aussehen, die vielleicht, das Ganze muss nicht nur so ganz irdisch sein, das kann sogar in Gemeinde sein, die irgendwie tollere Gaben haben, deren Dienst mehr gesegnet wird als meiner und so weiter und so fort. Was könnte für ein Potenzial freigesetzt werden, wenn wir uns immer nicht vergleichen würden, sondern stattdessen, wenn solche Gedanken hochkommen, Gott fragen würden, Gott, zeig mir jetzt genau, was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt, was die letzten Dinge sind. Die Dinge, die es wert sind, dass ich mich darüber ereifere und aufrege. Zum Beispiel dein Reich oder dir nahe sein. Asaf, der kommt zu diesem Schluss, das Größte ist es doch schon hier, Gott nahe sein zu dürfen. Und er hat recht. Das ist was Großartiges, dass wir uns Gott nahen dürfen. Es ist eigentlich undenkbar, sich dem heiligen Gott zu nahen, so wie wir sind. Ohne uns irgendwie verstellen zu müssen, sondern dass wir mit allem, was wir so mitbringen, auch mit allem, was wir aus 2013 so an Altlasten noch mitschleppen, dass wir uns Gott nähern dürfen. Und gleichzeitig, bei diesem Gott nahe sein, spielen zwei Dinge mit. Gleichzeitig ist es, einerseits ist es nicht nur ein ich nähere mich Gott, sondern gleichzeitig nähert sich da auch Gott uns an. Dass Gott auf uns zukommt und uns so wie wir sind mit offenen Armen entgegenläuft und uns aufnimmt. Ich bin überzeugt, wenn wir das praktizieren dieses Jahr, dass immer wenn wir unzufrieden sind, wenn wir merken, wir werden neidisch, immer wenn ich merke, mein Herz krallt sich an irgendwelchen irdischen Schrott, der wunderbar sein mag, aber wenn ich merke, das nimmt mich gefangen und bringt mich eigentlich von Gott und seinem Plan für mich und für diese Welt weg, wenn wir dann ins Heiligtum treten, zu Gott kommen, im Gebet sprechen. Wenn wir dann zu Gott sagen, Gott, bitte richte meinen Blick neu aus. Zeig mir doch, was wichtig ist, was Ewigkeitswert hat, was mein kleines Hier und Jetzt überdauert. Zeig mir doch, was ich in dir alles habe. Und lass mich das nicht für so selbstverständlich nehmen. Ich bin überzeugt, wenn wir das praktizieren, dann wird unser 2014, wenn wir in 364 Jahren Jahresrückblick machen und gucken, wie war das Jahr, dann wird das ein sehr viel glücklicheres Jahr sein. Nicht, weil alles gut ging, weil alles wunderbar gelaufen ist, sondern weil wir wissen und es erlebt haben werden, dass Gott bei allem dabei war. egal ob Höhen oder Tiefen, sondern dass er immer ganz nah dabei war und dass wir immer wieder ganz nah bei Gott waren. Die Nähe Gottes, die wird, finde ich, im Abendmahl ganz, ganz besonders deutlich. Da lädt uns Gott ja ein. Da lädt uns Jesus ein, dass wir zu ihm an den Tisch kommen. Er sagt, kommt mal her zu mir. Kommt mir jetzt im Abendmahl, kommt mir ganz nah. Und gleichzeitig, während ihr mir nahe kommt, komme ich euch so nahe, wie es nicht näher geht. Ich komme in euch. Ihr esst meinen Leib, trinkt mein Blut. Ihr nehmt mich quasi auf. Ich komme in euch. Und ich finde, das ist ein großartiges Geschenk. Und ich möchte euch einladen, nachher das Abendmahl genauso zu feiern. Also ein zweifaches sich annähern. Wir nähern uns Gott an und er nähert sich gleichzeitig uns an. Dass wir zum Abendmahl gehen, dabei ausdrücken, Gott, ich möchte dir nahe sein. Das ist das Größte. Ich will mich nicht vergleichen mit irgendwem, sondern ich will nur bei dir sein. Und ich will, dass du dich mir näherst, dass du mich ganz ausfüllst. Vielleicht betet ihr das, wenn ihr zum Abendmahl geht, diesen Gang hier vor oder nach hinten. Sie betet, Gott, ich will dir nahe kommen. Bitte komm du auch mir nahe, erfüll du mich. Danke, dass du das jetzt gleich tun wirst. Ich möchte euch einladen, dass wir so gleich das Abendmahl nehmen. Und ich wünsche uns allen in 2014, indem wir die Nähe Gottes, ganz unabhängig von den Umständen, dass wir die Nähe Gottes nie aus den Augen verlieren. Und sollte das doch mal passieren, dass wir irgendwie Gottes bei uns sein, aus dem Auge verlieren, dann wünsche ich uns allen, dass wir diesen Weg ins Heiligtum, wo der Fokus neu ausgerichtet wird, dass wir den wieder finden, dass wir Leute, dass wir eine Gemeinde, eine Gemeinschaft an unserer Seite haben, die uns dabei hilft. Gott segne euch und euer neues Jahr. Amen.